Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lena Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen heute auf Linien, Punkte und Kreuze, eingeritzt in Elfenbeinfiguren und Werkzeugen aus der Steinzeit. Diese Ritzungen, die galten lange als Dekoration. Laut einer aktuellen Studie steckt aber mehr dahinter. Ein Zeichensystem, vielleicht sogar ein Vorläufer der Schrift. Dazu gleich mehr. Zuerst geht es heute um geschlechtersensible Medizin. Zwischen Frauen und Männern wurde in der medizinischen Forschung lange nicht unterschieden. Studien, zum Beispiel für neue Medikamente, wurden standardmäßig mit Männern durchgeführt. Inzwischen hat sich zunehmend die Erkenntnis durchgesetzt, unterschiedliche Geschlechter erkranken auch unterschiedlich und haben eigene medizinische Bedürfnisse. Auch Bundesforschungsministerin Dorothee Bär hat vor einigen Wochen angekündigt, geschlechtersensible Medizin stärker finanziell zu unterstützen. Wie unterschiedlich Frauen und Männer auch auf Viren und Bakterien reagieren, insbesondere Tuberkuloseerreger, das war Thema auf der Jahrestagung des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung in Bonn, die gestern zu Ende gegangen ist. Einzelheiten von Joachim Budde.
An Tuberkulose, kurz TB, erkranken mehr Männer als Frauen und die Krankheit verläuft bei ihnen oft schwerer. Lange begründeten Forschende den Unterschied damit, dass Männer im Durchschnitt ungesünder leben als Frauen. Sie rauchen mehr, sie trinken mehr, sagt Bianca Schneider vom Leibniz-Lungenzentrum in Borstel bei Hamburg.
Das wurde mir tatsächlich auch gesagt, als ich mit der Forschung anfing. Das wäre doch eine einfache Antwort. So einfach ist es aber tatsächlich nicht. Es gibt mittlerweile viele Studien, die können das ja auch rausrechnen, wo sich doch zeigt, dass das männliche Geschlecht als solches doch schon wahrscheinlich auch einen Risikofaktor darstellt.
Um mehr über die biologischen Hintergründe der geschlechterabhängigen Risiken zu lernen, nutzt die Biologin in ihrer Forschungsgruppe Labormäuse als Modell. Die Tiere haben einen sehr steten Lebenswandel, ganz ohne Ausschweife.
Also können wir uns rein auf die biologischen Faktoren konzentrieren und hier sehen wir tatsächlich, dass sich dieser Geschlechterunterschied im Mausmodell widerspiegelt.
Auch bei den Mäusen mit Tuberkulose sterben mehr männliche Tiere als weibliche. Bianca Schneider und ihr Team haben sich die Hintergründe angeschaut. Wenn Tuberkulosebakterien mit der Luft in die Lunge gelangen, lassen sie sich von den Fresszellen des Immunsystems aufnehmen, den sogenannten Makrophagen. Gesteuert wird dieser Prozess von Botenstoffen, den Zytokinen. Statt dabei abzusterben, lösen die Erreger allerdings Entzündungen aus, die in späteren Stadien der Krankheit dazu führen können, dass Lungengewebe zerstört wird.
Da haben wir gezeigt, dass tatsächlich in den männlichen Tieren diese Entzündungsreaktion stärker ist. Das heißt, der Makrophage macht mehr von bestimmten Zytokinen, zum Beispiel das TNF-Alpha ist ein sehr wichtiges Zytokin in der TB. Wenn man aber davon zu viel hat, kann das eben auch dazu führen, dass man eben eine Immunpathologie entwickelt.
Das bedeutet, die Immunreaktion verstärkt die Schäden der Infektion zusätzlich. Außerdem haben Bianca Schneider und ihr Team beobachtet, dass in männlichen Mäusen mehr Makrophagen vorhanden sind, dafür aber weniger B- und T-Zellen, die für das Immungedächtnis sorgen und für eine Langzeitkontrolle der Infektion wichtig sind.
Sodass wir da so ein bisschen so ein Ungleichgewicht haben und eher so eine Entzündung, was wahrscheinlich auch dazu beiträgt, dass diese Tiere dann, also die Männchen, empfindlicher sind und schneller versterben.
Hinzu kommt, dass das männliche Geschlechtshormon Testosteron B- und T-Zellen eher unterdrückt. Auch die Gene verstärken diesen Effekt. Frauen haben zwei X-Chromosomen, Männer lediglich eines.
Auf dem X-Chromosom sind sehr viele immunrelevante Gene kodiert. Deswegen haben Frauen eben auch diese stärkere Immunantwort. Das hat bei Infektionserkrankungen, auch bei gewissen Krebserkrankungen einen Vorteil. Bei Autoimmunität hat es aber dann eben Nachteile, weil viele dieser immunrelevanten Gene eben überexprimiert werden und sich dann aber auch natürlich die Zellen gegen sich selbst richten können.
Deswegen leiden Frauen häufiger an Autoimmunerkrankungen als Männer. Bei den Infektionen ist die Tuberkulose immer noch die Krankheit, an der jedes Jahr weltweit die meisten Menschen versterben. Das liegt auch daran, dass die Behandlung langwierig ist und die Impfung nur unzureichend Schutz bietet. Die neuen Erkenntnisse sollen helfen, daran etwas zu ändern.
Das versuchen wir jetzt zu nutzen, um rauszufinden, welche Immunmechanismen sind denn anders, damit wir die gezielt dann auch später therapeutisch vielleicht einsetzen können. Dass man zum Beispiel ein Vakzin genau so konstruiert, dass es eben diese Immunwege, die dann im Mann schlechter oder schwächer funktionieren, besonders triggert zum Beispiel.
Das Fazit auf der Bonner Tagung: Infektionsforschung sollte stärker auf geschlechtsspezifische Unterschiede achten. Nicht nur bei Tuberkulose. Auch von anderen Erregern wie Grippe oder Coronaviren ist schon bekannt, dass sie Frauen und Männer unterschiedlich stark krank machen.
Frauen und Männer erkranken unterschiedlich durch Viren und Bakterien. Joachim Budde über geschlechtersensible Infektionsforschung. Sie sind mehr als 30.000 oder sogar 40.000 Jahre alt und wurden in Höhlen auf der Schwäbischen Alb entdeckt. Ein kleines Mammut, geschnitzt aus einem Stoßzahn, oder Mischwesen aus Löwe und Mensch. In die kunstvollen Figuren und auch Werkzeuge von damals sind Kerben, Linien und Punkte eingeritzt. Die wurden zunächst als Dekoration gedeutet, doch jetzt haben zwei Forschende die Ritzmuster noch einmal genauer analysiert, über 3000 Zeichen auf 260 Objekten, und sie kommen zu einem anderen Schluss. Im Fachmagazin PNAS sprechen sie von einem Zeichensystem, vielleicht sogar ein Vorläufer der Schrift. Vor der Sendung habe ich mit beiden gesprochen, dem Sprachforscher Christian Benz von der Universität des Saarlandes und der Archäologin Eva Dutkiewicz vom Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin. An sie ging auch die erste Frage: Warum haben Sie sich diese Artefakte noch einmal vorgenommen?
Ja, ich habe mich über viele Jahre mit diesen Objekten auseinandergesetzt, habe unter anderem meine Doktorarbeit darüber geschrieben und viele dieser Theorien und Interpretationsansätze mir angeschaut. Und durch die Kenntnis des Materials sind mir natürlich schon so ein paar Sachen aufgefallen, wie ja, dass bestimmte Zeichen auf bestimmten Objekten vorkommen, dass bestimmte Zeichen in bestimmten Fundstellen vorkommen. Also man entwickelt ja so ein Gefühl für das Material, mit dem man arbeitet. Und da war natürlich die Idee, okay, kann man da nicht ein bisschen mehr an Informationen rausholen, ohne dass wir die natürlich lesen können, aber dass wir so ein bisschen besser eingrenzen können, was ist eigentlich los mit diesen Zeichen.
Gehen wir da mal ins Detail mit Ihrem Kollegen, dem Sprachwissenschaftler Herrn Benz. Herr Benz, welche Muster haben Sie denn dann in den Linien, Punkten, Kreuzen oder Gitterstrukturen letztendlich entdecken können?
Also was wir als eines der Hauptergebnisse herausgefunden haben, ist, dass zum Beispiel Kreuze sehr häufig vorkommen. Das ist eine der häufigsten Zeichentypen. Allerdings kommt das Kreuz nie auf Figurinen vor, die mit Menschen assoziiert sind. Und das ist konsistent über scheinbar viele Generationen hinweg. Ansonsten hätten wir dieses statistische Muster nicht. Und dahinter muss in irgendeiner Form eine Konvention stecken, Kreuze nicht auf Menschen anzubringen. Und umgekehrt gibt es relativ viele Punkte, die findet man aber eher auf Löwenfigurinen und auf menschlichen Figurinen. Man findet sie aber zum Beispiel nicht auf Werkzeugen. Und es gibt keinen materiellen Grund, keinen Herstellungsgrund, warum das so sein sollte. Also auch da scheint in irgendeiner Form eine Konvention, die kulturell tradiert wurde, dahinter zu stehen.
Dann gehen wir mit der nächsten Frage wieder zu Ihrer Kollegin, der Archäologin Frau Dutkiewicz. Welche Informationen könnten denn mit diesen Ritzzeichen, mit diesen Mustern, die Herr Benz gerade beschrieben hat, weitergegeben worden sein?
Also zunächst muss man natürlich sagen, das sind jetzt alles Spekulationen, die vielleicht in dem einen oder anderen Fall besser oder schlechter begründet sind. Es gibt ein paar Objekte, wo man vielleicht so eine Art Zählungen vorgenommen hat, Notationen, dass man vielleicht Mondphasen beobachtet und gezählt hat, dass man vielleicht bestimmte Ereignisse gezählt hat, bestimmte Lebensphasen in irgendeiner Form festgehalten hat. Also dass die Menschen sich einfach über sich und ihre Umwelt und ihren Platz da drin und so eine gewisse Ordnung in Zeit und Raum Gedanken gemacht haben und diese dann vielleicht auch wirklich auf diesen Figurinen notiert haben. Bei Werkzeugen könnte man sich vorstellen, sind es vielleicht Arbeitsmuster. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem bestimmten Werkzeug arbeite und ich muss immer wieder dieselbe Handlung durchführen, mache ich da vielleicht so Rhythmen rein oder ich markiere, dass das Werkzeug mir gehört. Also alle möglichen Ideen, wenn man so kleine persönliche Marken hinterlassen kann.
Herr Benz, würden Sie als Sprachwissenschaftler diese Ritzzeichen schon als Schrift bezeichnen oder als eine Vorform von Schrift, ähnlich der Protokollschrift aus Mesopotamien im alten Orient? Dann wäre das ja tatsächlich eine der ältesten Vorformen von Schrift, die bisher gefunden wurden.
Also wir haben uns deutlich festgelegt, dass wir das als Zeichensystem bezeichnen und nicht als Schrift, weil es gibt eine klassische Definition der Schrift aus der Philologie, die besagt, dass in einer Schrift eine gesprochene Sprache in ihrer Struktur wiedergespiegelt sein muss. Und dementsprechend kann ich eine Schrift auch entziffern. Hier handelt es sich um ein Zeichensystem. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass diese Zeichenabfolgen gesprochene Sprachen widerspiegeln. Aber das Interessante ist, dass die frühesten Proto-Keilschrifttexte, aus denen dann später ja eine Schrift entstanden ist, äquivalente statistische strukturelle Eigenschaften haben zu dem, was wir schon im Paläolithikum haben. Das heißt, in diesem Zeitraum zwischen dem Aurignacien und den frühesten Protokollschrifttexten hat sich jetzt aus dieser Stichprobe gesehen heraus nicht wirklich viel verändert. Und dann hat sich innerhalb von wenigen Jahrhunderten eine tatsächliche Schrift entwickelt.
Über ein Zeichensystem auf Steinzeitgegenständen habe ich mit der Archäologin Eva Dudkiewicz und dem Sprachforscher Christian Benz gesprochen. Die Klimaforschung in den USA hat es schwer unter der Trump-Administration. Zuletzt gab es viele Tiefschläge. Die US-Regierung will aus Weltklimarat und UN-Klimarahmenkonvention austreten. Das Nationale Zentrum für Atmosphärenforschung soll demontiert werden. Die US-Umweltbehörde EPA hat Treibhausgase als ungefährlich eingestuft. Was bedeuten diese Einschnitte für die Klimaforschung und für Klimaschutzmaßnahmen in den USA? Und wie reagiert die Fachwelt dort? Volker Mrasek hat recherchiert.
Wenn die US-Umweltschutzbehörde jetzt die bisherige Einschätzung von Treibhausgasen als gefährlich widerruft, entzieht das allen staatlichen Klimaschutzmaßnahmen praktisch die Grundlage, sagt Christopher Field, Direktor des Instituts für Umwelt an der Stanford University in Kalifornien.
Diese Einstufung von Treibhausgasen als gefährlich aus dem Jahr 2009 gibt der Regierung das Recht, die Emissionen im Verkehr und in der Stromerzeugung zu regulieren. Es ist das einzige Klimaschutzgesetz, das wir in den USA haben.
Die Regierung von Donald Trump erwäge aber noch weitere Klimaschutzregelungen zu revidieren, beklagt Julie McNamara von der Union of Concerned Scientists, einer Nichtregierungsorganisation in Cambridge, getragen von Wissenschaftlern.
Auch das Programm zur Berichterstattung über Treibhausgase könnte eingestellt werden. Es verpflichtet große Energie- und Industrieanlagen, ihre Emissionen zu melden. Die Trump-Administration überlegt, das Programm völlig abzuschaffen. Die Absicht dahinter, wenn solche Daten nicht mehr zur Verfügung stehen, kann man auch niemandem mehr für hohe Emissionen verantwortlich machen. In ihrer ersten Amtszeit hat die Trump-Administration noch versucht, Klimaschutzmaßnahmen abzuschwächen. Diesmal versucht sie, sie völlig auszuhöhlen. Der Schaden wächst täglich.
Viel rigoroser geht die US-Regierung diesmal auch gegen die von ihr verpönte Forschung über den Klimawandel vor. Sie schrecke nicht davor zurück, komplette Institutionen abzuwickeln, empört sich Christopher Field.
Der jüngste und sicher kritischste Einschnitt ist die Entscheidung, das Nationale Zentrum für Atmosphärenforschung zu demontieren. Es ist ein Pionier in der Entwicklung von Wetter- und Klimamodellen. Über 800 Wissenschaftler arbeiten dort und es soll nur diejenigen weiter beschäftigt werden, die an kurzfristigen Wettervorhersagen arbeiten. Das ist ein verheerender Schlag für die Klimawissenschaft.
Die Trump-Administration hat Budgets für die Klimaforschung an Universitäten gestrichen. Viele Fachleute haben die Nationale Behörde für Ozean und Atmosphäre wegen des Anti-Klimakurses der Regierung verlassen. Jede Menge Expertenwissen geht auch in staatlichen Laboratorien verloren. Manche Klima- oder Energieforscher werden in völlig andere Projekte abgeschoben, andere entlassen, so Julie McNamara.
Das Energieministerium hat eine Reihe von Forschungslabors. Eines ist das für erneuerbare Energien. Es wurde umbenannt in Nationales Labor der Rocky Mountains, was schon mal Bände spricht. Es war ein Juwel, führend in der Forschung über alternative Energien. Doch die Regierung hat die Mittel gekürzt. Es gab Versetzungen und Entlassungen. In der jüngsten Runde hat es mehr als 100 Leute getroffen. Das Labor ist jetzt nicht mehr das, was es einmal war.
Auch in der staatlichen Agrarforschung werde jetzt nicht länger über Klima- und Energieaspekte gearbeitet, bedauert Christopher Field. Mundtot ist die Klimaforschung in den USA deshalb aber nicht. In demokratisch regierten Bundesstaaten wie Kalifornien wird sie weiterhin unterstützt. Wo Bundesmittel eingefroren wurden, versuchen private Stiftungen einzuspringen. Und es gibt auch ganz neue Projekte außerhalb staatlicher Einflussnahme, wie etwa in Stanford, wo Christopher Field forscht, an einer Privatuni.
Wir verfolgen offensiv eine neue Klimaforschungsinitiative. Keine Politik kann nämlich die Physik des Klimawandels umstoßen. Um dieses Problem muss sich die Welt weiterhin kümmern.
Die Trump-Regierung beschneidet die Klimaforschung in den USA. Volker Mrasek hat Reaktionen aus der Wissenschaft dazu gesammelt. So langsam nähert sich der Winter dem Ende, aber immer noch sind viele Menschen erkältet. Die Grippewelle hält laut RKI an und laufende Nasen gehören noch zum Alltag. Fängt neben einem jemand an zu husten oder zu niesen, kann es schon mal passieren, dass man ganz unwillkürlich auf Abstand geht. Eine Reaktion, die oft als intuitiver Ansteckungsschutz interpretiert wird. Und tatsächlich steckt dahinter offenbar eine gemeinsame Reaktion von Gehirn und Immunsystem. Und die kann sogar durch eine rein virtuelle Bedrohung ausgelöst werden. Anneke Meyer hat sich für uns dieser virtuellen Bedrohung in leicht abgeschwächter Version ausgesetzt.
Andrea Serino klickt auf seinem Bildschirm herum. Er sucht nach Videos, die er in seiner letzten Studie Versuchspersonen gezeigt hat.
Okay, so. Wir führen den Versuch eigentlich in Virtual Reality durch. Man ist also wirklich in dieser Szene drin und sieht nichts anderes. Das hier ist die neutrale Situation.
Das Gesicht eines nicht unsympathischen Mannes bewegt sich über den Bildschirm. In der virtuellen Realität kommt er ziemlich nah an einen heran und durch einen zusätzlich eingebauten Stimulator auf der Haut fühlt es sich an, als würde der Avatar einen im Vorbeigehen im Gesicht berühren.
And this is the sick guy.
Kaum ist der erste vorübergelaufen, taucht ein neuer Avatar auf, mit stark eiterndem Hautausschlag im Gesicht. Auch er geht vorbei und berührt einen.
They are pretty ugly.
Wirklich ziemlich eklig, findet auch Andrea Serino. Er ist Professor für Neurowissenschaften am Universitätskrankenhaus in Lausanne. Was ein bisschen aussieht wie ein verspäteter Halloween-Streich, ist ein Versuch, den er und seine Kolleginnen sich ausgedacht haben, um das Immunsystem auf die Probe zu stellen. Reaktionen wie Ekel oder Abstand halten werden oft als eine Art angeborener Selbstschutz vor Krankheitserregern interpretiert. Ob das nur logisch klingt oder dahinter tatsächlich auch ein biologischer Mechanismus steckt, war bisher aber nicht klar.
Ich dachte, wer weiß, vielleicht gibt es tatsächlich eine Verbindung zwischen Gehirn und Immunsystem, die dafür da ist, Kontakt mit Krankheitserregern vorherzusagen. Wenn das so wäre, müsste es möglich sein, das Immunsystem durch eine Situation, in der Krankheiten potenziell übertragen werden könnten, zu aktivieren.
Um das herauszufinden, tat der Neurowissenschaftler sich mit Immunologinnen der Universitätsklinik Genf zusammen. Gemeinsam entwarf das Team den Versuch mit den virtuellen Kranken und untersuchte die Reaktion von insgesamt knapp 250 gesunden Versuchspersonen mit verschiedenen Methoden. Dabei zeigte sich, dass schon das Näherkommen eines krank aussehenden Avatars eine größere Fluchtbereitschaft hervorrief. Die Versuchspersonen reagierten auch schneller auf deren Berührung als auf die der Kontrollavatare, die keinen potenziell ansteckenden Hautausschlag hatten. Durch bildgebende Verfahren konnten die Forschenden zeigen, dass die drohende Ansteckung das gesamte Gehirn in Alarmbereitschaft versetzte.
Im Gehirn löst die Infektionsgefahr einen Mechanismus aus, den wir das Salience Network nennen. Das ist eine Kombination von Hirnarealen, deren Aktivierung erstmal nichts tut, außer andere Teile des Gehirns quasi aufmerksam zu machen. Als ob es sagen würde, passt auf, es passiert da was, vielleicht müssen wir handeln.
So this is what happens in the brain.
Zu den so vorgewarnten Hirnbereichen gehören auch solche, die eine Verbindung zum Immunsystem herstellen. In Blutproben untersuchten die Forschenden, ob die Alarmbereitschaft auch dort messbare Spuren hinterließ und fanden einen Anstieg von Zellen der unspezifischen Immunabwehr. Diese angeborenen Lymphoidenzellen sind so etwas wie die erste Linie der immunologischen Verteidigung.
So, diese potential infection.
Das heißt, die drohenden Infektionen verursachten eine Voraktivierung des Immunsystems. Wir wollten natürlich wissen, wird die Voraktivierung auch durch reale Infektionsquellen ausgelöst?
Statt ihre Versuchsteilnehmenden mit aktiven Viren zu infizieren, führten sie eine Grippeimpfung mit abgeschwächten Viren durch. Und tatsächlich reagierte die unspezifische Immunabwehr auf die Impfung ganz ähnlich.
Das Immunsystem reagiert auf eine virtuelle Infektionsgefahr also tatsächlich so wie auf einen wirklichen Krankheitserreger.
Ein Hinweis darauf, dass unwillkürliche und nicht immer nette Reaktionen wie Ekel tatsächlich Teil eines Vorhersagemechanismus für Infektionsgefahren sein könnten. Bisher war die Kopplung zwischen Immunsystem und Verhalten eher ein theoretisches Konzept. Durch virtuelle Realität lässt sich der Zusammenhang jetzt tatsächlich untersuchen.
Virtuell infektiös, schon der Anblick von Krankheit aktiviert das Immunsystem, ein Beitrag von Anneke Meyer. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages. Die sind heute von und mit Lucian Haas und mit Schimpansen, die Alkohol konsumieren.
Und das tun sie zwar in Form von angegorenen Früchten. Und das nicht zu knapp. Forscher aus den USA haben in Uganda Urinproben von wildlebenden Schimpansen gesammelt und analysiert. Dafür nutzten sie handelsübliche Urinteststreifen und in mehr als 80% der Fälle wurden sie dabei fündig. Im Urin konnten die Forschenden Ethylglucuronid nachweisen. Das ist ein Abbauprodukt von Ethanol im Körper. Die ermittelten Alkoholkonzentrationen entsprechen dem Konsum von 1 bis 2 Gläsern Bier oder Wein pro Tag beim Menschen. Die Studie ist im Fachjournal Biology Letters erschienen.
15 US-Bundesstaaten verklagen die Trump-Regierung wegen ihrer Impfempfehlungen.
Sie wollen erreichen, dass Einschränkungen des staatlichen Impfplans für Kinder wieder zurückgenommen werden. Im Januar hatte der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. verkündet, die Zahl der für Kinder empfohlenen Impfungen zu senken. Unter anderem wurden Immunisierungen gegen Rotaviren, Influenza und Hepatitis B aus dem Impfplan gestrichen. Die Änderungen seien eine rechtswidrige Gefährdung der öffentlichen Gesundheit und missachteten Jahrzehnte wissenschaftlicher Forschung, so die Kläger. Hintergrund der Klage ist eine steigende Impfskepsis in den USA. Fachleute warnen davor, dass bei mangelndem Impfschutz in der Bevölkerung potenziell tödliche Krankheiten zurückkehren könnten, die bisher als weitgehend ausgerottet gelten.
Klimaanlagen sind schlecht fürs Klima.
Zwar können sie die Menschen vor gefährlicher Hitze schützen, gleichzeitig sind Klimaanlagen aber auch ein Treiber der Erderwärmung. Denn für ihren Betrieb wird viel Energie benötigt. Dies geht mit hoher CO2 und anderen Treibhausgasemissionen einher. Wie hoch die sind, haben Forschende der University of Birmingham für die nächsten Jahrzehnte hochgerechnet. Laut ihrer im Fachmagazin Nature Communications veröffentlichten Studie könnte sich bis 2050 die Zahl der klimatisierten Gebäude weltweit verdoppeln. Pro Jahr würde dann allein der Betrieb der Klimaanlagen mehr Treibhausgasemissionen verursachen als heute die USA als gesamtes Land.
Karibu-Geweihe sind Nährstoffreservoirs.
Bei den Karibus, den Rentieren Nordamerikas, tragen nicht nur die Männchen ein Geweih, sondern auch die Weibchen. Biologen rätseln schon länger darüber, warum. Ein Team der University of Cincinnati liefert im Journal Ecology and Evolution eine mögliche Erklärung. Die Forschenden haben beobachtet, dass weibliche Karibus, vor allem Muttertiere mit Neugeborenen, häufig an Geweihen nagen, die andere Karibus Jahre zuvor abgeworfen haben und die nun in der Landschaft herumliegen. Die Geweihe enthalten lebenswichtige Mineralien und dienen den Tieren gewissermaßen als Nahrungsergänzungsmittel. Karibus werfen ihre Geweihe besonders häufig in Regionen ab, wo Weibchen bevorzugt ihre Jungen zur Welt bringen. Die Geweihe bilden somit eine Art Nährstoffreservoir, das auf diese Weise an die nächste Generation weitergegeben wird.
Und die letzte Meldung für heute. Bei der Darmkrebsvorsorge sind Stuhltests und Darmspiegelungen ähnlich wirksam.
Das zeigt eine Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums im Deutschen Ärzteblatt. Demnach können durch regelmäßige Untersuchungen bis zu 3/4 aller Darmkrebserkrankungen verhindert und die Zahl der Todesfälle durch Darmkrebs sogar um mehr als 80% reduziert werden. Und das gilt unabhängig davon, ob die Vorsorge über einen immunologischen Test auf Blut im Stuhl oder durch eine Darmspiegelung erfolgt. In Deutschland können Frauen und Männer ab 50 Jahren zwischen 2 Möglichkeiten der Darmkrebsvorsorge wählen: einem Stuhltest alle 2 Jahre oder bis zu 2 Darmspiegelungen im Abstand von 10 Jahren.
Sternzeit, 25. Februar. Europas Marsflug ohne Russland. Schon vor 4 Jahren hätte Europas Marsmission ExoMars zum roten Planeten starten sollen. Hätte, weil nach dem russischen Angriff auf die Ukraine diese Mission erst einmal gestoppt wurde. Russland sollte die Rakete und etliche Komponenten liefern. Weil Europas Industrie nicht sämtliche Technik beherrscht, die für ExoMars gebraucht wird, mussten die USA einspringen. Die NASA war zuvor schon einmal an der Mission beteiligt gewesen, sprang aber aus Kostengründen ab. Nach dem Boykott gegen Russland ist die NASA wieder mit dabei. Daran ändert auch die etwas erratische Raumfahrtpolitik der US-Regierung nichts. Ende letzten Jahres kam die Zusage, dass die NASA ihre Verpflichtungen erfüllt. Zum einen liefert sie Heizelemente, die die Zerfallswärme radioaktiver Stoffe nutzen. Zum anderen wird ExoMars ein amerikanisches Bremssystem nutzen, um heil auf dem roten Planeten zu landen. Ist das Aufsetzen geglückt, so wird der Rover Rosalind Franklin in den roten Staub rollen. Dieses Fahrzeug soll den Boden per Radar erforschen und Materialproben aus einigen Metern Tiefe im Bordlabor untersuchen. Es geht um die große Frage, ob es einst Leben auf dem Mars gab und ob es womöglich noch heute im Boden schlummert. Wegen der tödlichen kosmischen Strahlung ist heutzutage Leben auf der Marsoberfläche unmöglich. Geht alles glatt, könnte ExoMars bei der übernächsten Startgelegenheit für eine Reise zum Mars abheben, Ende 2028. Das ist zwar viel später als erwartet, wäre aber das ersehnte Happy End.
Mit Europas Marsflugplänen verabschieden wir uns heute bei Forschung aktuell. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.